Die Filmneurotika.
Der Podcast für gute Filme. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Filmneurotiker. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Matthias und ich freue mich, dass ich heute eine kleine Premiere hier im Podcast habe. Und zwar werde ich den ersten Dokumentarfilm rezensieren. Es handelt sich dabei um den Film When We Were Kings von Regisseur Leon Gast, der uns mit hinter die Kulissen des legendären Rumble in the Jungle nimmt, dem Höhepunkt in der Boxkarriere von Ikone Muhammad Ali. Mehr dazu gleich. Doch beginnen möchte ich die Sendung, wie ihr das gewohnt seid, zunächst wieder mit den News. Bei den diesjährigen 79. Golden Globes waren der Western Die Gewalt der Hunde und Steven Spielbergs Musical Remake West Side Story mit jeweils 3 Auszeichnungen die großen Gewinner. Ob die Globes nächstes Jahr aber überhaupt noch einmal vergeben werden, ist völlig unklar. Denn die traditionelle Veranstaltung steckt in einer tiefen Krise. Die etwa 90-köpfige Jury stand nicht nur wegen fehlender Diversität stark in der Kritik, sondern auch wegen Sexismus und Korruptionsvorwürfen. Dies gipfelte darin, dass einige Stars, wie etwa Tom Cruise, ihre Golden Globes zurückgaben. Außerdem fand sich keine Moderatorin, die durch die Preisverleihung führen wollte. Und schließlich kündigte auch noch der langjährige TV-Partner NBC, der die Show normalerweise übertragen hatte, den Vertrag. Und so wurden die diesjährigen Globes-GewinnerInnen nun gänzlich ohne eine Show einfach auf der Website verkündet. Das alles erinnert ein wenig an den Untergang des Musikpreises Echo hierzulande vor einigen Jahren. Damals wurde der Preis aufgrund des öffentlichen Drucks schließlich eingestellt. Es sieht ganz so aus, als könnte dieses Schicksal auch den Golden Globes drohen. Die zweite News ist ein Nachruf. Im Alter von 94 Jahren ist der Schauspieler Sidney Poitier gestorben. Er wurde bekannt durch Filme wie Flucht in Ketten, In der Hitze der Nacht und Rat mal, wer zum Essen kommt. 1964 gewann Poitier als erster Schwarzer einen Oscar als bester Hauptdarsteller. Er galt als bescheiden und höflich, war gleichzeitig aber ein wichtiger Streiter für die Gleichberechtigung der Schwarzen in den USA. Für seine Verdienste erhielt Sidney Poitier 2009 von US-Präsident Obama die höchste zivile Auszeichnung der Vereinigten Staaten, die Presidential Medal of Freedom. Barack Obama kommentierte Poitiers Tod auf Twitter und schrieb, dieser habe mit seinem einzigartigen Talent Anstand und Würde verkörpert. Um eine wichtige Person in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung geht es auch im Film dieser Episode, und zwar um die bereits 2017 verstorbene Boxlegende Muhammad Ali. Im Dokumentarfilm When We Were Kings kommt ihm der Zuschauer so nahe wie selten und wird gleichzeitig Zeuge des vielleicht bedeutendsten Boxkampfes aller Zeiten, des sogenannten Rumble in the Jungle 1974 in Zaire. Aber bevor ich weiter darauf eingehe, folgt an dieser Stelle zunächst, wie gewohnt, die Zusammenfassung des Films. When We Were Kings beginnt mit einer filmischen Montage. Wir sehen die Ankunft der beiden Boxer Muhammad Ali und George Foreman 1974 am Flughafen in Kinshasa, der Hauptstadt von Zaire. Diese Aufnahmen wechseln sich ab mit historischem Bildmaterial über die Vorgeschichte Alis, aber auch des Staates Zaire, dem ehemaligen Belgisch-Kongo, in dem sich Diktator Mobutu an die Macht putschte. Außerdem sieht man ganz ähnliche Bilder der Gewalt gegen Schwarze, die den Kampf für Bürgerrechte in den USA zeigen. Und schließlich wird das Ganze musikalisch untermalt von der damals noch sehr jungen südafrikanischen Sängerin Miriam Makeba, die später als Mama Afrika bekannt werden sollte und die den Song Amanpondo eindringlich vorträgt. Durch Aufnahmen von Pressekonferenzen und TV-Beiträgen lernen wir dann die vorherrschende Meinung zum anstehenden Boxkampf kennen. Muhammad Ali hätte gegen den Titelverteidigenden vor Muskeln strotzenden Riesen George Foreman keine Chance. Dem widerspricht Ali jedoch auf die ihm eigene, gewitzte Art und Weise. Er betont, er sei viel zu schnell für Foreman und werde ihn austanzen. Außerdem spricht er im für ihn typischen Ali-Rap-Stil davon, mit Walen, Alligatoren und Felsen gerungen zu haben, um sie auf den Kampf vorzubereiten. In diesen Momenten spürt man die ganze Energie und das Charisma dieses Ausnahmeathleten. Der Film geht dann auf die Entstehung des Boxkampfes, der als Rumble in the Jungle in die Geschichte eingehen sollte, ein. Der zwielichtige Boxpromoter Don King, dessen Markenzeichen seine ausgefallene Frisur ist, hatte mit Ali und Foreman jeweils 5 Millionen Dollar Preisgeld vereinbart. Jedoch war nur Diktator Mobutu dazu bereit, so viel für den Kampf zu bezahlen, weshalb dieser nun in Zaires Hauptstadt Kinshasa stattfinden sollte. Der damals auch anwesende Journalist Norman Mailer berichtet in der Rückschau von den drakonischen Strafen in Mobutus Land, mit denen der Diktator für Sicherheit während des Weltmeisterschaftskampfes sorgen wollte. Er soll im selben Stadion, in dem auch der Boxkampf und das parallele Musikfestival stattfanden, tausende Kriminelle im Keller gefangen und 100 davon zur reinen Abschreckung hingerichtet haben. Ben Weaver Kings zeigt dann die Kontrahenten beim Training. Man sieht, wie George Foreman seinen Sandsack so bearbeitet, dass in diesem ein melonengroßes Loch zurückbleibt, und versteht, dass Alis Sprüche und Spitzen gegen Foreman wohl vor allem die eigene Angst verbergen und sich und seinen Anhängern Mut machen sollten. Wenige Tage vor dem Boxkampf kommt es dann zu einer überraschenden Wendung. Foreman verletzt sich beim Training am Auge und der Kampf muss um mehrere Wochen verschoben werden. Ali ist sichtlich enttäuscht, nutzt die Zeit dann aber, um sich während des Trainings in den Straßen Kinshasas mit der dortigen Bevölkerung zu verbrüdern. Schon bald skandieren die Zairer, sobald er auftaucht, Ali Bumbaye, was so viel heißt wie Ali töte ihn. Sie identifizieren sich mit Ali, weil er mit seinem zivilen Ungehorsam, seinen Wehrdienstverweigerung während des Vietnamkrieges hatte ihn in den USA ins Gefängnis gebracht und hätte beinahe seine Karriere beendet, und seinem Kampf für die Rechte der Schwarzen für sie mehr Afrikaner ist als der eigentlich viel dunkelhäutigere George Foreman. Foreman kann dies offenkundig nicht nachvollziehen. Er hält sich jedoch die meiste Zeit im Präsidentenpalast auf und hat außerdem stets seinen Schäferhund dabei, was viele Einheimische als Beleidigung ansehen. Mit Schäferhunden wurden die Kongolesen einst von den belgischen Kolonialherren drangsaliert. Am 30. Oktober 1974 ist es dann endlich soweit. Der Rumble in the Jungle beginnt um 3 Uhr Ortszeit, damit er in den USA zu einer gut vermarktbaren Zeit im Fernsehen laufen kann. Die Erzähler des Films, die damals anwesenden Journalisten Norman Mailer und George Pimpton, berichten von der dramatischen Atmosphäre vor Beginn des Kampfes und wie sehr Alis Kampfstrategie alle überraschte, vor allem den amtierenden Weltmeister Foreman. Statt wie angekündigt zu tanzen, griff Muhammad Ali seinen Gegner nämlich direkt an. Und zwar immer mit Right-Hand-Leads, also einem rechten Punch. Das ist unter Profiboxern eigentlich ein Tabu, weil man dafür viel länger braucht als mit der linken. Für Foreman musste es wie eine Beleidigung wirken, weil Ali damit demonstrierte, dass er ihn für zu langsam hielt. Infolgedessen wurde Foreman rasend vor Wut und drosch nun mit aller Kraft auf Ali ein. Dieser versuchte, zum Entsetzen seiner Anhänger, jedoch nicht einmal auszuweichen, sondern begann über 4 Runden Rope-a-Dope zu spielen, sich also so weit wie möglich in die Seile zu lehnen und die brutalen Treffer Foremans so gut wie möglich einzustecken. Die Strategie ging tatsächlich auf. Foreman verausgabte sich total. Er war so lange Kämpfe nicht gewöhnt. Normalerweise beendete er diese immer schon früh mit Knockout. Ali hatte die Schwächen seines Gegners in seiner vermeintlichen Überlegenheit erkannt. In Runde 5 ging er schließlich zum Gegenangriff über. Mit einem Punch nach dem anderen attackierte er den völlig überforderten Foreman und schickte ihn in Runde 8 schließlich mit technischem Knockout zu Boden. Der Boxkampf des Jahrhunderts war damit beendet und Muhammad Ali hatte seinen Weltmeistertitel zurück. Der Film endet mit einer musikalisch untermalten Foto- und Videomontage der wichtigsten Stationen im Leben Muhammad Alis. Außerdem berichten die interviewten Akteure von einigen persönlichen Anekdoten über Muhammad Ali und wie sie dessen Bedeutung einschätzen. Die Entstehung von When We Were Kings ist fast so spannend wie der Dokumentarfilm selbst. Geplant war er eigentlich als Musikfestival-Dokumentation über das musikalische Rahmenprogramm des Kampfes mit Größen der schwarzen Pop- und Soul-Musik wie B.B. King oder James Brown. Der junge Regisseur Leon Gask hatte bereits Erfahrung mit dieser Art von Film, die damals sehr populär waren. Man denke nur an den Woodstock-Film und bekam daher den Zuschlag des Veranstalters. Vor Ort änderte Gast dann jedoch spontan den Fokus des Films auf den Boxkampf und die Musik spielte nur noch eine untergeordnete Rolle. Als Weißer bekam Gast in Zaire unerwartete Probleme mit seiner komplett afroamerikanischen Filmcrew. Sie waren der Meinung, nur ein schwarzer Regisseur könne diesen bedeutenden historischen Moment für die Schwarzen richtig darstellen und forderten einen Wechsel auf dem Regiestuhl. Boxpromoter Don King organisierte schließlich eine Aussprache zwischen Crew und Regisseur. Bei dieser gelang es Leon Gast, seine Filmcrew davon zu überzeugen, dass er der richtige Mann am richtigen Ort war. Sein Argument war einleuchtend. Zitat: Ihr meint also, wenn ich einen Film über einen Mörder drehen wollte, müsste ich selbst ein Mörder sein, um die Erfahrung getreu wiederzugeben. Ein Argument, das sich vielleicht auch heute einige Produktionsfirmen, wie zum Beispiel auch bei Amazon oder Netflix, durch den Kopf gehen lassen sollten. Hier gilt heute oft, dass zum Beispiel ein Mitglied der LGBTQ-Community nur noch von jemandem mit derselben sexuellen Identität verkörpert werden könne. Auch wenn ich sehr für Diversität und Repräsentanz von Minderheiten bin, so finde ich, dass dies doch zu weit geht. Denn der Beruf der SchauspielerIn ist es doch gerade, in Rollen zu schlüpfen, die nichts mit dem eigenen Leben zu tun haben. Durch diese übertriebene Political Correctness führt man dies jedoch ad absurdum und schränkt letzten Endes auch die SchauspielerInnen aus Minderheiten mehr ein, als man ihnen hilft. Denn folglich dürfen sie keine anderen Rollen mehr spielen, als jene, die ihrem eigenen Hintergrund entsprechen. Aber ich schweife ab. Leon Gasts Plan war ursprünglich 32 Stunden vom Musikfestival auf Zelluloid festzuhalten. Am Ende waren es jedoch unglaubliche knapp 400 Stunden Material, die er aus Zaire mitbrachte. Gast hatte sich dafür hoch verschuldet. Er konnte nicht einmal die Entwicklung des Filmmaterials in den USA bezahlen. Das Labor behielt daher die Filmnegative 15 Jahre, bis Gast alle seine Schulden bezahlt hatte. Und auch danach war seine finanzielle Situation dermaßen bescheiden, dass sein Filmprojekt erst einmal auf Eis lag. Das änderte sich erst, als er Produzent David Sonnenberg kennenlernte. Dieser stieg mit eigenem Kapital ein und bestärkte Gast, sein Filmmaterial nicht zu verkaufen, er hatte inzwischen einige Angebote erhalten, sondern den Film selbst zu vollenden. Im Rückblick war dies ein sehr guter Ratschlag von Sonnenberg. 1995 ging es dann endlich voran. Es wurden die zusätzlichen Interviews für den Film gedreht, unter anderem mit der schwarzen Regielegende Spike Lee und den erzählenden Journalisten Norman Mailer und George Pimpton, die damals vor Ort waren. 1996 erschien der Film, nach über 20 Jahren Produktion dann endlich in den Kinos. Er kam sehr gut an und gewann im folgenden Jahr einen Oscar als bester Dokumentarfilm. Faszinierend ist die Machart des Films. Eigentlich ist es eine große Collage aus unterschiedlichen Materialien. Einerseits ist da die Musik und die Auftritte von James Brown, B.B. Kim, Miriam Makeba und anderen auf dem damaligen Festival. Andererseits wird immer wieder historisches Filmmaterial verwendet. Über die Gewalt im Kongo, aber auch in den USA, über die Anfänge von Muhammad Alis Boxkarriere etc. Dann ordnen neue und alte Interviews von Zeitzeugen oder kulturellen Größen das Geschehen immer wieder ein. Und schließlich, und das sind für mich eigentlich die interessantesten Stellen im Film, sehen wir die von Leon Gast 1974 gedrehten Aufnahmen von den Vorbereitungen der beiden Boxer Ali und Foreman und dies größtenteils ungefiltert durch PR-Abteilungen, wie es heute bei ähnlichen Produktionen der Fall wäre bzw. ist. Interessant ist auch, dass der Film die Kommerzialisierung des Sports recht klar thematisiert und auch kritisiert. Offenkundig hatte der brutale Diktator Mobutu diesen legendären Boxkampf, den die ganze Welt verfolgte, genutzt, um sich eine möglichst große mediale Bühne zu geben und sein Image aufzupolieren. Damit ist When We Were Kings in einem Jahr, in dem Olympische Winterspiele in China und die Fußballweltmeisterschaft in Katar stattfinden, meiner Meinung nach aktueller denn je. Die Akteure der Dokumentation, allen voran Muhammad Ali, betonen im Film mehrfach die Bedeutung der Veranstaltung für das schwarze Selbstverständnis. AfroamerikanerInnen und AfrikanerInnen organisierten eigenständig ein Fest mit den größten Musikern und Sportlern ihrer Zeit, die allesamt schwarz sind. When We Were Kings setzt diesem historischen Moment damit auch ein würdiges Denkmal. Durch das viele authentische Material und die geschickte Montage gelingt es Leon Gast außerdem, den Zuschauer mitzunehmen in diese Zeit und an diesen besonderen Ort. Man kann die unheimliche Bedeutung Muhammad Alis nachvollziehen, die dieser weit über den Sport hinaus hatte und auch nach seinem Tod 2017 immer noch hat. Zur Erinnerung, Wenige Jahre zuvor hatte er sich als Olympiasieger und amtierender Schwergewichtsweltmeister im Boxen hingestellt und hatte erklärt, kein Viet Cong habe ihn jemals mit dem N-Wort bezeichnet, weshalb er sich weigere, sich zum Wehrdienst für Vietnam einziehen zu lassen. Dafür ging er mehrere Jahre ins Gefängnis, verlor seinen Titel und riskierte nicht nur seine Karriere. Aber Muhammad Ali blieb standhaft. Und genau deshalb ist er wahrlich the greatest of the world, wie er sich selbst einmal bezeichnet hatte, und nach wie vor ein großes Vorbild für Zivilcourage und Menschlichkeit. Abschließend möchte ich, wie immer, noch zur Bewertung des heutigen Films kommen. Bei allem Lob, das ich hier auch schon für When We Were Kings geäußert habe, soll nicht unerwähnt bleiben, dass es durchaus auch Kritik daran gab. Kritisiert wird an dem Film etwa die Subjektivität zugunsten von Ali und dass dieser, ähnlich wie etwa die Dokumentarfilme Michael Moores, bewusst Dinge verdrehe oder Ungereimtheiten unter den Tisch kehre. Es wird auch nur in einem Nebensatz erwähnt, welch dramatischer Einschnitt für sein Leben diese größtmögliche Niederlage 1974 für George Foreman war, der danach eine komplette Persönlichkeitswandlung durchmachte, sich ganz dem Boxen ab und dem christlichen Glauben zuwandte, nur um sich dann in einem spektakulären Comeback 1994 im hohen Alter noch einmal seinen Weltmeistertitel zurückzuholen. Da es sich bei When We Were Kings ja um einen Dokumentarfilm handelt, komme ich nicht umhin, auch ein paar Dinge zu kritisieren, die ich selbst dazu in meinem Masterstudium gelernt habe. Ich hatte das Glück, in meinem Medienpädagogikstudium einen passionierten Dokumentarfilmer als Studiengangsleiter zu haben. Und auch wenn dieses Filmgenre eigentlich nichts direkt mit unserem Studium zu tun hatte, so hatte er es seinerzeit doch arrangiert, dass wir einen der erfahrensten Dokumentarfilmer des Öffentlich-Rechtlichen in unserer Vorlesung begrüßen durften. Ich weiß leider nicht mehr so viel von den interessanten Einblicken, die er uns da in der Zeit gegeben hat. Es war tatsächlich als Bonus zur eigentlich ganz anders gearteten Vorlesung gedacht. Aber zwei Dinge, was gute Dokumentarfilme ausmache, sind doch bei mir hängen geblieben und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Erstens sollten gute Dokumentarfilme nicht, wie etwa beim damals immer wieder als Negativbeispiel genannten Guido Knopp, Dinge nachstellen oder Interviews out of context zeigen. Teilweise macht When We Were Kings das, zumindest was die Interviews angeht, weshalb man es durchaus auch kritisieren kann. Zweitens mache es einen guten Dokumentarfilm aus, dass er möglichst unkommentierte Originalaufnahmen für sich sprechen lasse. Als Positivbeispiel hatte der Experte damals Claude Lanzmanns Monumentalwerk Shoah genannt, bei dem der Regisseur mit Holocaust-Überlebenden an die historischen Stätten des Grauens zurückkehrte und sie einfach erzählen ließ. Diese Art von authentischen Aufnahmen hat When We Were Kings auch. Und das sind auch in der Tat die interessantesten Momente des Films, weil sie uns Muhammad Ali ungefiltert zeigen. Damit das jetzt alles aber nicht zu negativ klingt, muss ich noch einmal betonen, dass ich When We Were Kings für den vielleicht besten Dokumentarfilm halte, den ich kenne. Er ist nicht nur ein wichtiges Zeitdokument zu Muhammad Ali und dem legendären Rumble in the Jungle, er ist auch authentisch, transportiert eine wichtige Botschaft und ist einfach auch wahnsinnig kurzweilig und unterhaltsam. Daher gebe ich When We Were Kings 9 von 10 möglichen Punkten. Zum Vergleich, bei der International Movie Database gaben 17.535 UserInnen dem Film eine durchschnittliche Wertung von 8,0 von 10 Punkten. Tja, und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Gerne könnt ihr auch diesmal wieder euer Feedback mir zukommen lassen, entweder über die Filmneurotiker Facebook-Seite oder aber per E-Mail an filmneurotiker@gmx.de. Und natürlich freue ich mich auch wieder über eine positive Bewertung meines Podcasts auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr mich hört. Macht es gut und wie immer gilt, viel Spaß beim Filmeschauen.